Da sind wir wieder mit der Fortsetzung der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Andrea Stopp weiterhin am Mikrofon. Schön, dass Sie zuhören. Weltreise, so heißt der Titel, den Stefan Zimmer hier jetzt singt. Ja, wir machen eine eingeschränkte Weltreise. Wir waren ja gerade schon in Portugal und im österreichischen Alpenland mit Tirol und Bayern zusammen. Jetzt gleich geht es an den Niederrhein nach Brooklyn in die USA also und in den Kosovo.
Es war sehr schön in Marokko, es war windig am Kap Horn, es war überhaupt nicht billig auf Malle, schien's nicht so weit nur daheim, schien's nicht so weit nur daheim. Wir waren natürlich in Nepal, wir sind notgelandet in Bahrain, in Island, Island war versehen, ja. Schien's nicht so weit nur daheim, schien's nicht so weit nur daheim. Gesöfft, gebiked, gewogt, gekitet, geflogen und gefahren. Auf Trekking-Tour, Segeltörn, Diving, Carving, Rafting, Wahnsinn. Sabadibu, sabadibai. Schien's nicht so weit nur daheim. Sabadibu, sabadibu, sabadibai. Schien's nicht so weit nur bei dir. Es war frisch auf Neufundland, es war Bombenstimmung in der Türkei. Wir waren spiritual attached in Indien, ja, am schönsten ist er weg, nur daheim. Am schönsten ist er weg, nur daheim. Alright. So Gott, Tasmanien, wir sind geritten in der Mongolei. Wir haben ein Haus besichtigt in Marktl, von da ist gar nicht mehr weit bis daheim. Da ist überhaupt gar nicht mehr weit bis daheim. Gesurft, gebiked, gewogt, gekitet, geflogen und gefahren. Auf Trekking-Tour, Segelturm, Diving, Carving, Rafting, Wahnsinn. Sabadibu, sabadibu, schien's nicht so weit nur daheim. Sabadibu, 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 schien's nicht so weit nur bei dir. Right, up in it. Sabadibu, 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 yeah, yeah. Chains to serve in the home. Sabadibu, 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 yeah, yeah. Chains to serve in the home. Some, sabadibu, sabadibu, chains to serve in the home. Sabadibu, sabadibu, sabadibu.
Die Reisenotizen am 18. August, mitten im Sommer. Entweder sind Sie selber in Ferien oder im Urlaub oder Sie hören diese Sendung Reisenotizen, die Sie, obwohl zu Hause, dorthin bringt, wo es schön ist, interessant, sehenswert und vieles Wissenswerte haben wir Ihnen auch vorbereitet. Alfred Polger hat gesagt, Lebenskünstler ist, wer seinen Sommer so erlebt, dass er ihn noch im Winter wärmt. Thank you. Mit einem kleinen flachen Gerät in der Hand, das wir salopp Handy nennen, können wir ja schier unglaubliche Dinge tun. Mit Freunden am anderen Ende der Welt Video telefonieren, live die Erde aus dem Weltraum, aus der Perspektive der ISS sehen, fantastische Fotos schießen. Ja, und diese Liste kann man dank hunderter Apps endlos fortsetzen. Trotz dieser faszinierenden Technik gibt es offensichtlich eine große Zahl von Leuten, die mal eine völlige Auszeit von dieser modernen Welt suchen. Sie begeben sich für eine Weile mit allem, auch meist mit der ganzen Familie und mit allen Konsequenzen ins Mittelalter und sie scheinen daran großen Spaß zu haben. Die Dorenburg liegt bei Grefrath am Niederrhein. Die hat alle Liebhaber der alten Zeit dort ins Mittelalter eingeladen. Kennen Sie das noch? Im legendären Raumschiff Orion gab es immer den Rücksturz zur Erde. Cody und Rita Schneider laden uns jetzt zu einem Rücksturz ins Mittelalter ein, eben in die Dorenburg am Niederrhein.
Unweit von der Grasheide und den Mühlhausener Bänden, wo die Niers gemächlich in den Auen meandert, wurde die Dorenburg als typische Wasserburg errichtet. Ihre Geschichte lässt sich bis 1326 verfolgen. Die Dorenburg gilt als typisches Beispiel eines niederrheinischen Adelssitzes. Der quadratische Wassergraben schließt auch heute das Hauptgebäude ein. In der Dorenburg und vor ihren Toren konnten Gäste und Liebhaber der alten Zeiten das erleben, was wir nur aus Science-Fiction-Filmen kennen, einen Zeitsprung. Und wie man unschwer hören kann, einen Zeitsprung ins Mittelalter.
Und nun, da ihr alle wisst, was euch erwartet, wünschen wir euch viel Kurzweil auf diesem Markt. Und somit erkläre ich eben diesen hiermit für eröffnet.
Auf dem Gelände vor der Burg haben sich allerlei zeitgemäß gewandelte Leute versammelt und lauschen Randolf vom Hofe, der gerade, fast könnte man sagen, das Radio des Mittelalters anpreist.
Wir begrüßen hier auf dieser Stätte Tandaniel, den Geschichtenerzähler.
Volk! In wenigen Augenblicken gibt es für euch Geschichten, für groß, für klein, für intelligent. Kommt dabei in den Burghof!
Ich hab keine Ahnung, was seine Geschichten sind mindestens so spannend wie Radioreportagen, aber sie wurden nur so weit gehört, wie die Lautstärke der menschlichen Stimme reichte. Und das ist rund um die Dorenburg in heutiger Zeit eine interessante Erfahrung. Keine elektrische Energie, nur alles, was der Kopf, die Hände und die Stimme hergibt. Der stattlich gewandete Randolf vom Hofe hat sich zu uns gesellt und erklärt uns seine Aufgabe.
Also ich habe hier die Gewandung des gehobenen Standes, weil ich von den Herren zu Geldern hier an dieser Stätte in Abwesenheit für den Ablauf dieses Marktes zuständig bin. Also ich soll dafür sorgen, dass hier Frieden gehalten wird, dass niemand zu den Waffen greift, dass gerechter Handel getrieben wird und dass dieser Markt geordnet abläuft.
Im normalen Leben beschäftigt sich Ralf, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, mit Generatorenbau und Energietechnik. Im Mittelalter kann er, wie er sagt, völlig abschalten. Und damit man dort nicht unangenehm mit Jeans, T-Shirt und Turnschuhen auffällt, braucht man ein entsprechendes Gewand. Das hat auch Eva Franz gelernt, und zwar richtig gründlich.
Man hat Dokus angeschaut, man hat angefangen, Bücher zu lesen, man hat sich zeitgenössische Abbildungen angeschaut. Wir sind auch in Museen gegangen, wobei das Interesse an Geschichte jetzt nicht nur auf das Mittelalter festgelegt war, sondern halt allgemein auf die Geschichte.
Dann wollen wir mal losziehen und durch die mittelalterliche Welt streifen. Ganze 32 Lagergruppen haben ihre Zelte neben der Dorenburg aufgebaut. Lutz Henning, der im normalen Leben Maler und Lackierer ist, residiert in einem der farbenfreudigen Zelte, vor denen meistens das Wappenbanner der Bewohner weht.
Hier kommt man an, wir bauen freitags meistens auf und ab da leben wir praktisch in einer ganz anderen Welt. Kein Handy, kein Stress, nichts. Wir leben einfach den Tag hinein. Wir gehen ein bisschen kämpfen, die Frau kocht dann lecker und abends schön gemütlich am Feuer sitzen und total relaxen. Kein Stress und man kann abspannen.
Lutz erzählt, dass er sich nach dem ersten Spaß mit dem Kämpfen ernsthaft mit historischem Fechten beschäftigt hat und dass es natürlich in den Mittelalterlagern auch Kampfspiele und Wettbewerbe gibt. Einige Schritte weiter treffen wir Loki und seine Horde, die als Wikinger gewandelt sind.
Der Spaß daran ist halt, dass man hier wirklich in freier Natur mit den alten historischen Zelten lagern kann und dass man halt auch Gleichgesinnte trifft, die sich auch wandeln und dementsprechend auch ein bisschen Vorführungen machen, wie Bogenschießen, Axt werfen und was man alles so macht. Darstellendes Handwerk wird auch gern gesehen, halt so die alten Schreinerarbeiten oder alte Zimmermannsarbeiten oder wie alte Tonarbeiten, Töpferarbeiten, sowas in der Art. Ja.
Dana ist Lokis Frau und sie erzählt uns gleich, dass für Frauen nicht nur Nähen und Kochen wichtig war, sondern auch der Schildwall.
Ich habe eigentlich einen Männerstil an, Rußhose, Tunika. Ich bin nicht so für Kleider, die typisch zu der Zeit getragen wurden. Deshalb bin ich dann eher die Schildmaid und trage die Männerausrüstung. Ja, wir standen im Endeffekt hinterm Schildwall und haben die, die durchgelassen worden sind, mit der Axt dann erledigt. Wir haben geguckt, dass da keiner durch den Schildwall trägt.
Danas Tochter Aria ist vielleicht 2 Jahre alt und sie ist natürlich zeitgemäß gewandet. Und was der Kleinen offensichtlich viel Spaß bereitet, sind die kleinen Schüchen.
Ja, das sind Bundschuhe, die sind zu der Zeit getragen worden. Das ist im Endeffekt ein Lederstück, was zurechtgeschnitten wird und nur durch ein Lederband gefädelt am Fuß hält. Ist gefunden worden, gab es zu der Zeit. Und gerade für die Kinder in dem Alter das beste Paar Schuhe, ohne Sohle. Wie barfuß, nur mit kleinem Schutz unten drunter.
Wir wandern weiter durchs Lager. Solche Bundschuhe wären jetzt recht. Eine ganze Reihe von historischen Handwerkern zeigen ihre Kunst, seien es Salzsieder, Töpfer, Gewandschneidereien, Pfeil- und Bogenbau. Und dann ist da noch der Saarwürker. Den wollen wir jetzt in seinem Werkstattzelt besuchen. Stefan Spönnen erklärt uns seine Handwerkskunst und was man aus 6000 Eisenringen herstellt.
Ich zeige den Beruf des Saarwürkers. Das ist der alte Kettenhemdmacher. Saarwürker, das ist ein Wort, das besteht eigentlich aus 2 alten Wörtern. Einmal Saar für Rüstung und Würker für Wirken. Also ein Rüstungshandwerker. Und ich zeige halt, wie früher Kettenhemden gemacht worden sind.
Mir fällt auf, wie viele Mittelalterfreunde nicht nur aus allen gesellschaftlichen Schichten kommen, ganze Familienverbände mitbringen und sich intensiv mit der Geschichte und den Bräuchen beschäftigt haben. Die Spielleut Firlefanz, die neben Stefan, dem Saarwürker, ihr Lager aufgeschlagen haben, musizieren auf mittelalterlichen Musikinstrumenten und sie haben die Musikliteratur, die man auf ihnen spielt, recherchiert. Mittlerweile hat sich viel Volk auf dem Dorfplatz versammelt und offenbar geht es dort jetzt hoheitlich zur Sache.
Volk zu Grefrat! Heute ist Markttag und am Markttag ist auch Gerichtstag. Nun kommet herbei, hurtig, hurtig, denn heute wird von mir, dem Richter von Kaiser Rudolf bestellt, Heinrich von Firneburg. Hallo? Recht gesprochen.
Die beiden Kontrahenten wehren sich lautstark gegen die Anschuldigungen.
Egal, was dort geschrieben steht, es kann nur Betrug sein.
Nun, hier. Hier steht. Hier steht. Ruhig, Volk.
Die Beschuldigungen fliegen hin und her und das Volk auf dem Dorfplatz hält sich in keiner Weise zurück. Letztendlich fällt Graf Heinrich I. das Urteil.
Nun, Volk zu Grefrat, hier an dieser Stätten folgt nun ein Gottesurteil. Randolf von Hofe und jener dort werden mit dem Schwerte kämpfen, bis einer im Blute versinkt oder sich ergibt.
Die Sache wird dann mit dem Schwerte ausgetragen. Und bevor doch tatsächlich Blut fließt, ergibt sich der Unterlegene. Graf Heinrich ist im normalen Leben übrigens Altenpfleger und er nimmt sein mittelalterliches Amt offensichtlich sehr ernst.
Ich stelle den Graf Heinrich I. von Firneburg dar. Firneburg, die Grafschaft liegt in der Vulkaneifel. Und ich habe mitgekämpft bei der Schlacht von Worringen 1288.
Graf Heinrich lächelt vielsagend und erzählt, dass seine Liebe zu dieser Figur über das Mittelalterlager ins normale Leben hinausreicht.
Viele sagen, ich wäre ein wenig schizophren, weil ich diese Rolle wirklich lebe. Ich stelle nicht nur diesen Grafen dar, ich fahre regelmäßig da in die Eifel hin, wo noch drei Burgruinen stehen, bin da im Heimatverein und kümmere mich ein bisschen da um den Erhalt der Burgen und erlebe halt die Geschichte. Ich beschäftige mich mit der Person Heinrich von Firneburg, mit seiner Frau, mit den Kindern und wie er gelebt hat.
Die Schwertkämpfer, sofern sie sich dann Blessuren zugezogen haben sollten, die könnten sich bei Petra Wirz melden. Sie hat ihren Kräuterladen aufgebaut und hat für jedes Wehwehchen ein Kräuterlein, eine Salbe oder einen Trunk.
Ich bin eigentlich die Kräuterfrau von uns. Ich befasse mich ein bisschen mit Kräutern, mit Heilkräutern, was man früher halt gegen das ein oder andere Wehwehchen, ne, was so, sag ich mal, die Oma noch wusste und tat, und habe mich da so ein bisschen, was es halt auch schon im Mittelalter gab und was heute trotzdem noch gut ist, weil es gibt so viele gute Sachen, die damals schon gut waren und heute immer noch.
Wenn dann alle Wunden geheilt sind, die Recken müde und hungrig zu ihren Zelten wandern, kehrt Gemütlichkeit im Lager ein. Das Familienleben ist auch im Mittelalter ganz wichtig.
Selbst Kinder lagern hier gerne mit und vermissen kein Handy und kein Fernsehen und kein Computer. Auch die Erwachsenen, die fahren endlich mal runter, die genießen das mal. Wir kochen über Feuer, wir haben keinen Strom. Das ist halt so, ne? Und damit fährt man runter und entschleunigt auch ein bisschen.
Kochen über Feuer, das ist das Stichwort. Der Duft von Buchenholzrauch weht durch die kleine Zeltstadt an der Dorenburg. Und damit das Feuer zum Kochen auch mittelalterlich entzündet wird, zeigt Horst Milchinski, wie das geht.
Ja, mein Hobby ist Geschichte. Ich mache Waldpädagogik und Museumspädagogik und zeige den Leuten, wie man früher Feuer gemacht hat, wie man früher gekocht hat, was man gegessen hat. Und das hier ist dann, der Feuerstein ist eines meiner Hobbys.
Und damit eine junge Maid versteht, wie man das Feuer zum Kochen eines leckeren Abendessens anzündet, gibt Horst ihr einen Feuerstein in die Hand und zeigt ihr, wie man den Zunder zum Brennen bringt.
Wir haben hier einen Magnesiumstahl, den nimmst du jetzt in die Hand. Ich zeige es dir mit einem scharfen Feuerstein. Schabst du einfach runter und schon entstehen Funken. Ja? Probier das mal aus.
Das Feuer wäre also schon mal angefacht. Gleich nebenan sind einige fleißige Hände damit beschäftigt, tatsächlich mit historischen Messern, Möhren und anderem Wurzelgemüse zu Leibe zu rücken.
So viele Leute kocht, da muss man eine Menge schälen.
Um es gleich zu sagen, auch im Mittelalter waren weder das einfache Volk noch die edlen Ritter oder gar die Adelsleute Kostverächter. Es gab leckere Gaumenfreuden, die obendrein noch in raffinierter Weise über dem offenen Feuer gegart wurden. Stefan Spönnen, der tagsüber die Kettenhemden der Rittersleut wirkt, um das richtige Wort zu verwenden, sorgt abends fürs leibliche Wohl. Die kulinarische Köstlichkeit, die Stefan jetzt übers Feuer hängt, muss man sagen, ist Huhn am Strick.
Huhn am Strick ist eigentlich aus der Not geborene Sache. Man nimmt ein Hühnchen, würzt es eigentlich ganz normal oder nach Belieben. Das Ganze wird dann wie eine Roulade eingewickelt und an eine lange Schnur gehangen. Diese lange Schnur hängt man dann an einen Stab, den man vor einem Feuerkorb positioniert, sodass das Hühnchen sich im Hitzebereich drehen kann. Ist eine ganz leckere Sache. Letztes Mal haben wir das Huhn mit verschiedenen Kräutern gefüllt und mit Kräutern der Provence von außen mariniert. Und das ist ganz nett. Also im Hintergrund sitzen schon einige und bereiten das heutige Abendessen vor. Da werden gerade Möhren gekratzt und Zwiebeln geschnitten, also Suppengemüse geschnitten. Das wird nachher angeröstet, da kommt dann der Krustenbraten drauf und dann schmort der 3-4 Stunden und dann gibt's was zu essen.
Die Sonne hat sich mittlerweile in der Aue neben der Dorenburg hinter den Horizont verschoben. Gemütliche Öllaternen spenden ein ruhiges, flackerndes Licht. Vor den Zelten scheint allenthalben Abendfriede eingezogen zu sein. Groß und klein haben sich am gemütlichen Holztisch bei einem nach alter Tradition gebrauten Trunk und bei einem köstlich duftenden Braten versammelt. Und was bei diesem Bild haften bleibt, kein Handy, kein Fernseher, keine elektronische Musik, eine wirklich entschleunigte Welt, an der offensichtlich Opas und Omas, Papas und Mamas und die Kinder, ob 16, 6 oder 2, alle richtig Spaß haben.
Soweit Rudi und Rita Schneider von der Dorenburg. Dort wurde natürlich, wir haben das ja gehört, sehr viel Musik gespielt, unter anderem von der Gruppe Seitentanz. Und hier hat Rudi Schneider uns noch ein Lied mitgeschickt von dieser Gruppe Seitentanz. Das heißt das Säuferlied und das hören wir uns ein wenig an.
Es war einst ein Mann, bekannt in der Stadt, der damals gewiss was zu bieten hat. Man traf ihn oft in der Schenke an, zu Bier und Wein und Harfenklang.
Und Harfenklang.
Ein Becher so groß und voll gefüllt, seine wahre Stärke, er nun enthüllt, setzte er zu Rufen an und leerte den Becher so schnell er kann. Das Bier, es war echt lecker. Er trank wie ein Tier, das störte Becker. Und voll im Rausch, der arme Wicht, einem Bürger der Stadt, den lieber Wicht, da Spaß auf und an, in der Schenke vorbei, es kam zu klein. Am Folgetag wollte er nur schnell wissen, da hat man ihn aus der Stadt geschmissen. Solch Pöbelpack, drauf kommen wir nicht, schrieb man ihm zum Abschied noch ins Gesicht. Er stürzte das Bier, es war.
Fernweh im Ohr? Unsere Reisenotizen zum Nachhören finden Sie auf deutschlandfunk.de/Sonntagsspaziergang oder in der App DLF Audiothek. Kostenlos herunterladen für Android und iOS.
Stand in the light of morning, awake to the light of brand new day. Stand in the light of the morning. The night has flown away. come breaking at your window. No, a new day has begun and lifted nighttime shadow. Stand in the light of the morning, awake to the light of a brand new day. Stand in the light of the morning, the night has flown away. Draw aside the veil of sleep, enchantress of the night. Blossoms of the morning world unfold unto the sunlight. Every sudden thunderstorm is certain to pass you by. It moves along to leave the sun shining in the blue sky. Stand in the light of morning, awake to the light of brand new day. Stand in the light of morning, the night has flown away. The freshness of a brand new day, promises of knowing. Take the next step on your way to reap what you are sowing. Stand in the light of the morning, awake to the light of a brand new day. Stand in the light of the morning, the night has flown away. The night has flown away. Stand in the light of the morning, awake to the light of a brand new day. Stand in the light of the morning, the night has flown away. The night has flown away.
Nun hinüber in die weite Welt nach New York. In New York City gibt es über 600 Gemeinschaftsgärten. Diese Community Gardens sind kleine unbebaute Grundstücke mitten in der Stadt, die die Stadt zur Verfügung stellt, damit die Anwohner dort Gemüse anbauen können. Diese Gärten werden nicht etwa ausschließlich von jungen, hippen Städtern genutzt, sondern gerade in ärmeren Gegenden nutzen die Menschen diese Flächen auch für ihre Grundversorgung mit Nahrungsmitteln. Das hat sich Annick Eimer angesehen und sie erklärt es uns hier.
Es ist ein warmer Tag in Bedford-Stuyvesant, einem Stadtteil in Brooklyn. Da, wo Clifton Place auf Marcy Avenue trifft, steht auf der einen Seite der Straße eine Obdachlosenunterkunft, ein schmuckloser Klinkerbau mit vergitterten Fenstern. Auf der anderen Seite säumt ein Zaun einen Garten. In den Zaun ist ein Tor eingelassen, an dem hängt ein Schild und auf dem steht Hattie Carton Community Garden.
Das ist ein Gemeinschaftsgarten für die Menschen. Dieser Garten ist für alle zugänglich. Wenn das Tor offen ist, sind sie herzlich eingeladen, hereinzukommen. Sie können sich hier hinsetzen und meditieren, ein Buch lesen, Spaß haben, relaxen oder was auch immer.
Sagt ein afroamerikanischer Mann um die 70, auf dem Kopf trägt er eine Baseballcap. Er sitzt in dem Garten im Schatten eines Magnolienbaumes.
Jeder nennt mich hier JR. Ich bin seit 19 Jahren in diesem Garten. Ich wohne hier in der Community und bin hier jeden Tag vorbeigekommen. Und eines Tages habe ich einfach mal angehalten, um zu schauen, was hier los ist.
JR ist Rentner. Vor der Rente ist er LKW gefahren, hat jeden Tag Obst und Gemüse vom Norden des Staates New York in die Stadt gebracht. Heute verbringt er die meiste Zeit im Hattie Carton Community Garden. Das, was er seine Community nennt, sind die Bewohner von Bedford-Stuyvesant. Bed-Stuy sagt man hier liebevoll und Bed-Stuy mit seinen 150.000 Einwohnern ist eines der ärmsten Stadtteile in New York City. Bis vor 10 Jahren lebten hier noch fast ausschließlich arme afroamerikanische Familien. Zwar hat in Bed-Stuy auch die Gentrifizierung eingesetzt, doch die Armut ist immer noch da. Zwischen Straßenzügen von Einfamilienhäusern, die nach und nach von weißen, wohlhabenderen Menschen aufgekauft werden, stehen alle Nase lang 5- bis 20-geschossige Obdachlosenheime, in denen auch viele Familien wohnen. Der Garten trägt den Namen einer Aktivistin, die hier jeder kennt. Hattie Carton, die in den 70er Jahren in Bed-Stuy lebte, hat unter anderem dafür gesorgt, dass die Stadt im Viertel 1500 Bäume pflanzte. Ein weiteres Mitglied der Gartengemeinschaft ist Joanne. Sie ist vor 3 Jahren nach Bed-Stuy gezogen, nachdem sie sich im benachbarten Clinton Hill das Wohnen nicht mehr leisten konnte.
Ich heiße Joanne. Ich wohne hier ganz in der Nähe. Und das ist wirklich praktisch. Es ist so wunderbar hier. Ich versuche mal morgens zu kommen, um hier eine Tasse Kaffee zu trinken. Denn hier ist es so friedlich. Das ist der beste Start in den Tag. Das hier ist mein Frieden. Und alle Menschen hier sind einfach wunderbar.
Was die Lautstärke angeht, ist es hier allerdings alles andere als friedlich. Der Garten befindet sich in der Einflugschneise des LaGuardia-Flughafens und im 5-Minuten-Takt donnern die Flugzeuge durch den Himmel. Und trotzdem hat der Garten etwas von einer Oase mit hippiehaften Zügen. Stühle und Tische sind wild durcheinander gewürfelt. Jemand hat einen Mandala aus Ästen zwischen Sträucher geflochten. Die Beetumrandungen bestehen aus leeren Flaschen und anderen Fundstücken. Es gibt Hühner und eine Kochzeile im Freien. Anders als in deutschen Schrebergärten hat hier jeder Gärtner nur ein kleines Beet. In Joannes wächst das Gemüse wild durcheinander.
Those are cucumbers there. Hier sind Gurken, da ist Grünkohl. Und die Dinger, die da so lustig aussehen, das ist Spargel, den hat mein Nachbar gepflanzt. Hier ist Aubergine, Tomate, Basilikum, Mangold, Brokkoli und dort, auf der anderen Seite, das sind alles Gewürze.
JRs Beet, ein paar Meter weiter, ist deutlich größer. Und die Gemüsepflanzen sind ordentlich in Reihen angeordnet.
Hier am Zaun wachsen meine Gurken. Hier ist eine Reihe dicke Bohnen und eine Reihe grüne Bohnen. Hier ist eine Reihe Kohl und hier drüben eine Reihe Tomaten. Und ich habe scharfen Cayennepfeffer und Piri-Piri. Und da hinten sind nochmal Tomaten. Und wenn Sie hinter mich schauen, ich weiß, Sie können mich nicht sehen, aber hören, hier hinter mir sind meine Okra-Pflanzen.
And if you look behind me here, which I know you can't see me, but you can hear me, is my okra plants.
Die Community Gardens sind aber nicht nur ein Rückzugsraum, sondern auch eine Antwort der Stadt auf die Armut. Denn gesunde Nahrungsmittel sind teuer in New York City. Und in den Community Garden können die Bewohner ihr Gemüse und Obst selber anbauen. In fast jedem Straßenzug in Brooklyn gibt es einen Gemeinschaftsgarten, meist in eine Baulücke zwischen 2 Häuser gequetscht. Über 600 Community Garden gibt es in der Stadt. Viele sind selbstverwaltet, andere gehören zu Obdachlosenheimen und Tafeln. Im Hattie Carton Community Garden lebt man den Spirit, von dem man sagt, dass er Bed-Stuy so besonders macht. Man kennt sich im Viertel und kümmert sich um die Nachbarn.
Wir nehmen uns, was wir brauchen, und den Rest des Gemüses geben wir den älteren Menschen in unserer Community. Denjenigen, die nicht selber kommen können, um sich ihre Sachen zu holen, bringen wir das Essen nach Hause.
Joanne hat zu tun.
Ich habe ein wenig Gemüse geerntet, weil wir heute Abend eine Party haben. Aus den Sachen, die ich geerntet habe, koche ich was für die Party heute Abend.
Fast jedes Wochenende von Mai bis November ist hier etwas los. Man grillt zusammen, unterhält sich, hört Musik oder trommelt. Den Abschluss des Gärtnerjahres bildet ein ganz besonderes Fest.
Am Ende des Jahres, bevor der Garten schließt, kochen wir immer für die Menschen aus dem Viertel. Wir kochen das Gemüse aus dem Garten, aber wir legen auch Geld zusammen, um zusätzlich Essen zu kaufen. Denn darum geht es in diesem Garten. Es ist nicht ein Garten für eine Person, sondern ein Garten für die Community.
Got something to tell you, I think that you ought to know. I've had my eyes on you, babe, since a long time ago. And now I finally got the nerve, and I'm gonna make my move. Now don't you try to turn me off, cause it's gonna be hard to do. I got a thing about you, baby, ain't nothing I can do. I got a thing about you, baby, thing about loving you. Ain't no two ways about it, baby, your love was meant for me. I know that I can't do without it, it fits me to a T. Ooh, there's something about you, baby, can't get you off my mind. I know that I can't live without you, think about you all the time. I got a thing about you, baby, ain't nothing I can do. I got a thing about you, baby, thing about loving you. Oh.
when she knows she's got a man. She'll ring you out and turn you about in the palm of her hand. And then she starts to think that maybe she's put you in a bind. She'll give you just a little love and it'll get you every time. But I got a thing about you, baby. Ain't nothing I can do. I got a thing about you, baby. Thing about loving you.
Annik Eimer erzählte uns aus New York. Urlaub auf dem Balkan, das ist für viele immer noch gleichbedeutend mit der Küste Kroatiens an der Adria oder den bulgarischen Stränden am Schwarzen Meer. Albanien geht gerade noch als Geheimtipp durch, aber Urlaub im Kosovo, das klingt für die meisten doch eher abenteuerlich, denn zu negativ ist das Image der kleinen Balkanrepublik. Drogenhandel, Korruption, organisiertes Verbrechen. Hinzu kommt der Kosovo-Krieg. Die Erinnerungen an die Gräueltaten Ende der 1990er Jahre sind eben noch zu präsent. Seit 2008 ist das kleine Balkanland mit seinen gerade mal 1,8 Millionen Einwohnern unabhängig. Die Lage im Land weitestgehend ruhig. Von Normalität, von einem entspannten Zusammenleben zwischen mehrheitlich muslimischen Albanern, der serbischen Minderheit und auch den im Land lebenden Roma, kann jedoch keine Rede sein. Aber es gibt auch Lichtblicke im Vielvölkerstaat Kosovo. Zum Beispiel ein Hotel am Rande der Hauptstadt Pristina. Das zeigt, ein Zusammenleben und Zusammenarbeiten der Ethnien ist gar nicht so kompliziert wie angenommen. Und im Kosovo lässt sich Urlaub machen. Man kann entspannt am Pool liegen, Natur und Kultur genießen. Christoph Kersting mit seinen Eindrücken aus dem Kosovo.
Der Sonntagsbrunch, inzwischen eine Institution im Hotel Gračanica. Und jedes Mal eine Menge Arbeit für Samira und ihre Kolleginnen in der Hotelküche. Samira, 42 Jahre alt, mit knallroter Schürze, brutzelt in einer großen Pfanne Rührei. Daneben in einer Art Wok simmert ein Eintopf mit Rindfleisch und Gemüse vor sich hin. Eine Art kosovarisches Stew, erzählt Samira mit breitem Lächeln. Sie ist Roma und erzählt auf Romanes. Ihre beiden Kolleginnen sind Serbinnen.
Ich arbeite seit 6 Jahren hier im Hotel und ich komme gerne hierher. Die Stimmung ist einfach gut unter den Kollegen. Ich spreche auch Serbisch und Albanisch, wie es gerade passt. Wer zu welcher Volksgruppe gehört, das spielt hier im Hotel keine Rolle.
Einen Raum schaffen, in dem Menschen zusammen leben und arbeiten, egal zu welcher Volksgruppe sie gehören. Genau diese Idee hatte Hotelbesitzer Andreas Wormser immer vor Augen. Der 61-Jährige kommt eigentlich aus der Schweiz, war früher Diplomat und würde dabei in seiner lässigen Lederjacke, den markanten Gesichtszügen und seinen imposanten 1,90 Meter auch als jüngerer Bruder von Clint Eastwood durchgehen. Und auch er muss heute arbeiten, inspiziert eines der schlicht eleganten Zimmer im ersten Stock, in dem eine kleine Reparatur ansteht.
Fast alle Möbel sind lokal hergestellt. Das Holz kommt allerdings aus Österreich und Slowenien, weil Kosovo zu wenig nutzbare Wälder hat. Das ist ein Schreinermeister aus der Region Prizren, der die ganze Inneneinrichtung gebaut und teilweise auch entworfen hat. Die Teppiche sind mehrheitlich aus dem Kosovo, jedenfalls aus dem Balkan.
2013 hat der Schweizer in Gračanica sein Hotel gebaut. 15 Zimmer, moderne Architektur, ein kleines Restaurant. Das Hotel bezeichnet sich als einziges Boutique-Hotel im Kosovo. Im Garten ein Pool, schlicht und in hellem Beton, der auch gut nach Florida passen könnte. Von hier aus geht der Blick ins weite, hügelige Grün des Umlands. Der Garten füllt sich langsam. Etwa 30 Gäste haben es sich auf der Liegewiese oder am Außenpool mit Liegestühlen bequem gemacht und genießen die Morgensonne. Unter einem Baum haben auch Ersat und Jimmy mit ihrer Gitarre ein schattiges Plätzchen gefunden. Die beiden jungen Männer sind ebenfalls Roma. wohnen im Nachbarort und spielen fast jeden Sonntag im Hotel, erzählt Ersat. Die Musik ist eher ein Hobby für uns. In unseren Liedern geht es viel um das Leben der Roma, wie es früher war, als wir noch von Ort zu Ort gezogen sind. Wir treten aber selten auf. Der Sonntag hier im Hotel ist eigentlich unser einziger regelmäßiger Termin. Roma-Lieder zu singen ist nicht ganz einfach hier im Kosovo. Viele Albaner sagen ja noch immer, die Roma hätten im Kosovo-Krieg mit den Serben kollaboriert. Was nicht stimmt. Aber darum ist es nach wie vor schwierig für uns als Roma hier. Steinig war auch der Weg, den Andreas Wormser bis zur Hoteleröffnung vor 6 Jahren gehen musste. Immerhin rund 1,5 Millionen Euro aus einer Erbschaft hat er in sein Projekt gesteckt.
Also ich kannte ja den Kosovo und ich wusste, dass es schwierig sein würde, aber es war alles mindestens doppelt so schwierig.
14 geschlagene Monate musste er auf die Baugenehmigung warten. Um weitere Monate verzögerte sich der Bau, weil Andreas Wormser sich weigerte, Schmiergelder an Behörden zu zahlen. Und nach der Eröffnung war es lange Zeit schwierig, das Hotel überhaupt zu buchen im Internet, weil die meisten Buchungsplattformen es mit der Ortseingabe Pristina nicht fanden. Dabei sei gerade diese Randlage abseits der Hauptstadt interessant für Besucher, findet der Hotelchef.
Also jeder, der Ruhe will, Natur, wandern, joggen und doch sehr nah beim Zentrum von Pristina sein möchte, der ist hier ideal aufgehoben.
Und nur 10 Fußminuten vom Hotel entfernt liegt das serbisch-orthodoxe Weltkulturerbekloster Gračanica, eines der wichtigsten Bauwerke der byzantinischen Kunst aus dem 14. Jahrhundert. Ebenfalls ganz in der Nähe kann man eine der bedeutendsten römischen Ausgrabungsstätten auf dem Balkan besichtigen, Ulpiana. Andreas Wormser ist kein gelernter Hotelier. Nach dem Ende des Krieges 1999 kommt er als Schweizer Gesandter für Flüchtlingsfragen zum ersten Mal ins Land. Er soll erkunden, ob die während des Krieges in die Schweiz geflohenen Kosovaren wieder in ihre Heimat zurückgeschickt werden können. Es herrscht zwar offiziell Frieden, doch die Gräuel des Krieges haben tiefe Gräben hinterlassen zwischen den Volksgruppen, Albanern, Serben und auch Roma. Eine Brücke bauen über diese Gräben, nicht im großen Maßstab, sondern quasi im Mikrokosmos eines kleinen Hotels. Diese Idee lässt den Schweizer nicht mehr los damals.
Die Idee war schon auch, etwas für die Roma zu tun. Also ich hatte viel mit Hilfsorganisationen zu tun vorher, habe mir auch selber überlegt, etwas in diesem Bereich zu machen. Aber ich fand es dann erfolgversprechender, etwas zu tun, wo Roma jetzt eben keine Hilfsempfänger sind, sondern sich mit Leistung beweisen können, dass sie eben ganz normale Arbeitsstellen ausfüllen können.
Das Hotel eröffnet er schließlich mit 2 alten Freunden, Hisen Gashniani und Adlan Gicic, beide Roma. Wormser stellt sie als Hotelmanager ein. Auch alle anderen Angestellten sind aktuell Roma oder Serben, aber es gab auch schon albanische Frauen, die im Hotel gearbeitet haben. Viele hätten ihm einen Vogel gezeigt, als er anfing, seine Idee von einem multiethnischen Hotel wirklich in die Tat umzusetzen. Nicht zuletzt seine Frau, die in Deutschland lebt und alle paar Wochen nach Gračanica reist. Gab und gibt es auch ernste Anfeindungen? Andreas Wormser winkt ab, will das Thema nicht zu hoch hängen.
Jetzt schon lange nicht mehr und auch vorher war es eigentlich nur im Internet, wo wir Hasskommentare bekamen von Albanern und von Serben. Auch jetzt mag es noch Leute geben, die, also es wurde uns zugetragen, nicht kommen, weil wir eben ein Roma-Hotel seien. Was jetzt die ethnischen Konflikte anbetrifft, ist unser größeres Problem, dass viele Albaner nicht oder nur widerwillig kommen, weil wir eben in einer Enklave sind.
Hisen Gashniani war von Anfang an mit dabei, hat aber im vergangenen Jahr seinen Posten als Hotelmanager aufgegeben. Von der Idee des Projekts war und ist er bis heute überzeugt.
Ich war am Anfang ja auch eher skeptisch, was das Projekt hier angeht. Aber was Andreas Wormser geschaffen hat, das grenzt schon irgendwie an ein Wunder. Er hat hier Jobs für Menschen wie mich geschaffen, hat gezeigt, dass man ein Hotel auch mit 2 Roma-Managern führen kann. Das ist ein ganz wichtiges Signal an alle Menschen im Kosovo, egal ob Albaner, Serben oder Roma, dass so etwas wie hier funktioniert, wenn man es nur will. Ich übertreibe auch nicht, wenn ich sage, unser Hotel hier könnte da durchaus ein Vorbild sein für ganz Kosovo.
Bis dahin ist es sicherlich noch ein weiter Weg. Aber das kleine Hotel am Rand der Hauptstadt Pristina ist zumindest ein Ort, der Hoffnung macht.
Vom Hotel, das Hoffnung macht, erzählte uns Christoph Kersting. Von dort aus dem Kosovo noch Musik. Die Jimmy Mustafa Band spielt uns aus der Sendung. Schön, dass Sie zugehört haben. Ich wünsche Ihnen noch einen vergnüglichen Sonntagnachmittag. Und wir hören uns dann mit neuen Reisenotizen in genau einer Woche wieder. Andrea Stopp verabschiedet sich aus Köln.
Aminu duje ne kadi kamen, deski jingam piki amir eski ishikalamen. Sasi pigri ve kamen, aminu duje ne kadi kamen, deski jingam piki amir eski ishikalamen. Inshallah kalamen. Inshallah kalamen.